Ich würde am Anfang gerne direkt ein paar Fragen an euch stellen und ich bitte einfach um Handzeichen, wenn es stimmt und wenn es nicht stimmt, dann halt nicht. Wer von euch hat auf seiner Arbeitsstelle mehr Nicht-Christen als Kollegen als Christen? Lasst mal die Hände oben, schaut euch mal um. Sind viele. Okay, wer ist vielleicht sogar der einzige Christ auf der Arbeitsstelle? Oder in seinem Umfeld? Schaut euch wieder um, sind doch einige, ne? Und heute will ich mit euch über einen Mann sprechen, der in einer ganz ähnlichen Situation in seinem Leben war, wie ihr es jeden Tag bei euch auf der Arbeit seid. Als Christ in der Unterzahl. Und heute geht es um Daniel und sein Leben in der Ferne. Und ich würde gern einfach mal ein bisschen in sein Leben hineinschauen und gucken, was wir vielleicht von Daniel lernen können und dann in unserem Alltag auch wiedergeben können. Ah, super. Meine Predigt lautet Daniel als Christ in der Welt. Und zuerst möchte ich ein paar Verse lesen und dann gucken wir uns die Situation von Daniel an, wer er überhaupt war, was passiert ist und wie er dazu gekommen ist. Ich lese die ersten 7 Verse aus dem ersten Kapitel. Ihr könnt hier mitlesen, wenn ihr wollt, oder in eurer eigenen Bibel oder auch einfach zuhören, wenn ich jetzt vorlese. Im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinja, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne Makel, schön von Gestalt und klug, in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in den Schriften und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von den feinen Speisen des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Misael Meschach und Asaja Abednego. Es fällt direkt auf, Daniel hat nicht immer in der Ferne gelebt. Er hat nicht immer unter Nichtchristen gelebt. Er war zuerst in Jerusalem, hat da sein gutes Leben geführt. Er war einer der Reichen, also hat er wahrscheinlich noch ein sehr angenehmes Leben gehabt unter seinen Freunden, hat wahrscheinlich viel Zeit gehabt für alles Mögliche. Aber er war unter Leuten, die an den gleichen Gott glauben wie er. Er war unter Christen oder damals halt Juden. Und es fällt auf, irgendwann kommt König Nebukadnezar, das war der König von Babylon damals. Er kommt vorbei und belagert die Stadt Jerusalem. Er nimmt die Stadt ein und nachher nimmt er die Beute und auch einige Gefangene wieder zurück mit nach Babylon. Und es fällt auf, hier wird nicht Babylon im Text geschrieben, sondern Sinja oder China. Und das ist im Grunde Babylon, aber hier wird ein anderer Fokus im Text gelegt und es wird ganz klar gesagt, hey, Daniel und seine Freunde und die ganzen Leute, die Gefangenen, die jetzt zurück nach Babylon kommen, die kommen jetzt in das Land der Gottlosen. Da, wo Gott wirklich keine Rolle mehr spielt. Der Fokus ist hier, Daniel kommt in ein Land, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Und im Land dann angekommen, Daniel wird ausgewählt mit einigen anderen, eine Ausbildung starten in den, hier steht, Schriften und Sprachen der Chaldäer. Er musste sich einfach mit der ganzen Kultur und mit der Wissenschaft von den Babyloniern damals auseinandersetzen und sollte dann nachher zum König in den Palast gehen und ihm als Berater dienen. Und das ist eine ganz schöne Veränderung für Daniel. Aus seinem Leben unter Christen in Jerusalem, ein angenehmes Leben, viele Freunde, guter Austausch bestimmt, Gott spielt eine Rolle. Und auf einmal muss er sich in einem anderen Land mit anderen Menschen, mit einer Kultur auseinandersetzen, die Gott überhaupt nicht mit einberechnet, mit einer Wissenschaft auseinandersetzen, die Gott überhaupt nicht in den Fokus setzt und versucht, die Welt zu erklären ohne Gott. Und jetzt stellt sich natürlich für Daniel die Frage, wie schaffe ich es in dieser gottlosen Welt, meinen Glauben an Gott zu bewahren und ihm treu zu bleiben? Weil das ist es ja am Ende, was zählt. Und so habe ich mir ein paar Situationen aus Daniels Leben herausgesucht, die wir uns näher angucken. Und da können wir einfach mal, ja, ich teile meine Gedanken und dann schauen wir uns an, was Daniel so macht in seinem Leben, wie er versucht, Gott treu zu bleiben in seiner neuen Umgebung. Und die erste, ja, mein erster Punkt ist, Daniel als Christ in der Welt, und es fällt auf, er ist treu im Leben. Dazu lese ich einen weiteren Text, der steht in Daniel 2. Ich lese wieder vor, ihr könnt zuhören oder mitlesen und dann teile ich meine Gedanken. Daraufhin ging Daniel zu Ajoch, dem König, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Ajoch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der den König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortet vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der den König Nebukadnezar wissen, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll, mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Also kurz zur Situation. Daniel ist mittlerweile schon beim König angestellt und der König hat einen Traum. Und dieser Traum beschäftigt ihn so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Und er sucht alle seine Weisen und Traumdeuter zusammen, alle, die mit Daniel zusammen die Ausbildung gemacht haben und absolut den Plan haben von der Kultur, von der Wissenschaft und die von sich selbst behaupten: Ja, pass auf, Herr König, wenn da irgendjemand von den Göttern dir einen Traum reingibt, dann kann ich dir das sagen. Und der König wendet sich an diese Menschen und fragt sie: Hey, was bedeutet mein Traum? Aber der König ist diesmal ein bisschen gerissener. Er sagt nicht den Traum und fragt dann nach der Deutung. Der König will einen Beweis dafür, dass die ganzen Leute auch die Wahrheit erzählen. Also sagt er ihnen: Ihr müsst mir den Traum erst erzählen und dann könnt ihr mir auch sagen, was er bedeutet. Und das ist ja total unmöglich. Also wenn meine Frau morgens aufwacht und sagt, ich habe einen Traum gehabt, ich habe keine Ahnung, was sie geträumt hat. Sie muss es mir schon erzählen. Und genauso ist es hier mit diesen Leuten, die Wahrsager und die Weisen, die haben absolut keine Ahnung, was der König da von denen will. Und die können es nicht. Und daraufhin wird der König sehr sauer. Und er befiehlt, alle umzubringen. Und unter diesen Menschen ist auch Daniel. Und Daniel soll auch umgebracht werden. Und was Daniel hier macht, ist, er bittet um eine Frist. Er geht ins Gebet, fragt Gott nach der Deutung des Traums und Gott offenbart ihm die Deutung. Und jetzt geht er zum König und sagt dem König: Hey, pass auf, ich kann dir erzählen, was du geträumt hast und ich kann dir auch sagen, was es bedeutet. Und was ich hier an Daniels Art besonders finde, ist seine Antwort, die er dem König gibt. Also stellt euch vor, Daniel ist schon 3 oder mehr Jahre lang unter diesen Leuten, alles keine Christen. Niemand kümmert sich wahrscheinlich um den anderen. Jeder ist so fokussiert auf sich und wie werde ich besser und wie kriege ich das, wie kann ich mich selbst besser darstellen, wie kriege ich mehr erreicht im Leben. Die haben ja komplett die falsche Perspektive. Und Daniel lebt unter diesen Menschen und der König fragt ihn ganz klar: Daniel, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Und Daniel antwortet: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können weise Wahrsager, Traumdeuter und Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Also mit anderen Worten: Nein, Herr König, kann ich nicht. Ich bin auch einer von den Weisen, aber ich kann es nicht. Wie gerne hätte ich da Ja gesagt, als Normalsterblicher. Da ist ein König und dieser König, der ist auch noch zur Zeit der größte König von allen Königen da in der Umgebung. Und du kannst zu ihm gehen und kannst ihm sagen: Pass mal auf, Herr König, ich kann dir sagen, was du geträumt hast. Das wäre ja der Wahnsinn gewesen. Ich hätte ja so viel Ansehen bekommen und alle Leute würden so gut von mir denken, das wäre so klasse. Aber Daniel macht das nicht. Daniel bleibt Gott treu und er sagt: Hey König, pass auf, ich kann das nicht. Aber es gibt einen Gott im Himmel und der kann das. Daniel richtet also den Fokus trotzdem auf Gott. Er lässt sich nicht mitreißen von den ganzen Leuten, die so auf sich selbst fokussiert sind. Ich meine, wir kennen das ja heute auch. In Social Media sehen wir ganz viele Leute, die sich selbst darstellen und von der besten Seite zeigen und zeigen: Guck mal, was ich kann. Ich habe die ganzen Autos, ich habe das Geld, ich habe die Zeit. Und unter diesen Menschen lebt Daniel und wird von ihnen beeinflusst, aber er lässt sich eben nicht beeinflussen davon und sagt: Hey, auch wenn es schön ist, mich selbst groß zu machen, ich mache das nicht, ich bleibe Gott treu und ich bin ehrlich, ich stecke mir nicht Lob und Anerkennung ein, was mir selbst nicht gehört, sondern Gott. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, wie ist das so bei uns Christen? Also bei uns ist das jetzt meistens nicht so, dass wir auf Social Media unterwegs sind und uns so selbstverherrlicht darstellen, aber ich glaube, wir haben auch so einige Situationen, wo wir zumindest in unserem Kopf vielleicht die gleiche Einstellung haben. Also ich nenne jetzt nur Beispiele. Was ist, wenn jemand vorne steht, Marcel heute mit der Gitarre, und er steht da vorne und er spielt und er denkt sich: Boah, Leute, guckt, wie toll ich Gitarre spielen kann. Ist das nicht der Wahnsinn? Schaut mich an, was ich kann. Was ist, wenn meine Frau heute einen Kuchen zum Buffet gebacken hätte und sie stellt den Kuchen hin und sie geht zwei Schritte zurück und wartet, bis die Leute den Kuchen sehen und sich dabei denkt: Boah, schaut euch an, was ich für eine tolle Torte, was für einen tollen Kuchen ich da gemacht habe. Esst davon, das ist doch der Wahnsinn, guckt mal, was ich kann. Und das sieht keiner, wenn wir das so denken. Aber es kann sein, dass wir es so denken. Und hier sagt Daniel, und hier zeigt Daniel mit seinem Leben ganz klar: Steck dir nicht Lob und Anerkennung ein, was dir nicht gehört. Ja, Marcel kann super gut Gitarre spielen und auch Cajon. Aber Gott hat ihm die Gabe dazu gegeben und Marcel darf sie ausleben. Es ist also Gott, dem die Ehre gebührt. Meine Frau kann vielleicht einen guten Kuchen backen, aber die Gabe dazu und das Geld, das Material, das kommt nicht von ihr. Das ist nicht ihr Verdienst, das ist Gott. Daniel zeigt seine Treue zu Gott, indem er sich nicht selbst Lob und Anerkennung einsteckt, die ihm nicht gehören. Ich habe eine zweite Situation rausgesucht und da geht es um Daniels Beruf. Daniel ist treu im Leben und Daniel ist treu in seinem Beruf. Wir lesen wieder einen kleinen Bibelabschnitt. Ihr könnt wieder mitlesen, wenn ihr wollt. Und Darius der Meder empfing das Königreich, als er 62 Jahre alt war. Darius aber befand es für gut, 120 Satrapen über das Reich zu setzen, die im ganzen Reich verteilt sein sollten. Und über diese drei Minister, von denen Daniel einer war, diesen sollten jene Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Da sich nun dieser Daniel von allen Ministern und allen Satrapen auszeichnete, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Da sprachen jene Männer: Wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Was mir hier direkt auffällt, ist Daniels Beruf. Es ist mittlerweile ein anderer König, ein paar Jahre sind vergangen, aber Daniel ist immer noch in dem gleichen Land geblieben. Er ist immer noch in Babylon, in der Stadt, und er dient jetzt einem neuen König. Und zwar ist er verantwortlich für alle möglichen Statthalter. Und Daniel hat dafür zu sorgen, dass alles in dem Reich von diesem König, der immer noch nicht an Gott glaubt, er muss dafür sorgen, dass alles eben gut läuft, dass dieser König reich bleibt, dass niemand diesem König irgendwie in den Rücken fällt und sich an seinem Reichtum bedient. Und mir ist sofort aufgefallen, dass es eigentlich total der schwierige Job für einen Christen. Also ich fände das total unangenehm. Ich hätte da richtig Probleme, das mit mir selbst auszumachen. Also da ist ein ungläubiger Mann und der ist mein Chef, und dann soll ich helfen, diesem Chef noch reicher zu werden, noch größer zu werden. Ich soll aufpassen, dass diesem Chef niemand etwas antut, und ich find das richtig schwierig. Aber Daniel bleibt auch in diesem Job treu. Also ich an meiner Stelle, ich weiß nicht, mit welcher Motivation ich jeden Morgen zur Arbeit gegangen wäre. Ja, also dann muss der König heute wieder ein anderes Land einnehmen und ich sorge dann dafür, dass der König wieder sein Geld bekommt. Also ich hätte da richtig meine Probleme mit. Wahrscheinlich greift der König irgendwann mal auch noch wieder meine Leute an und zieht meinen Leuten das Geld ab. Und ich muss dafür sorgen, dass das Geld von meinen Leuten beim König bleibt und er damit so in Saus und Braus leben kann. Ich fände das richtig schwer. Und Daniel bleibt treu. Und nicht einfach nur treu, sondern so treu, dass sogar die Kollegen von Daniel, die anderen Statthalter, so richtig neidisch auf ihn werden. Daniel macht seinen Job so gut, dass die keine Lust mehr auf ihn haben. Die können es nicht mehr ertragen. Die versuchen also, irgendetwas in seinem Leben zu finden, was nicht stimmt, womit sie ihn von seiner Position runterschubsen können, damit sie Daniels Stelle bekommen. Und ich finde das so besonders. Ich lese Vers 5 nochmal vor. Da suchten die Minister und Satrapen eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte, also bei dem, was Daniel tut, bei seiner Arbeit. Aber sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Die haben also seinen ganzen Job, seinen ganzen Beruf haben sie durchleuchtet, und sie haben geguckt und sie haben gesucht: Hey, wo hat dieser Daniel einen Fehler gemacht? Wo hat er seinen Job nicht richtig ausgeführt? Wo hat er vielleicht ein bisschen Geld beiseite geschoben und für sich behalten? Weil so würde ich das ja auch machen als an seiner Stelle. Aber sie haben einfach nichts gefunden. Und sie sind dann einen Schritt weitergegangen und haben sein Privatleben durchleuchtet, haben geguckt, hey, vielleicht hat Daniel, der Typ, irgendwie eine komische Beziehung oder er hat eine Affäre oder vielleicht ist er nicht nett zu seinem Nachbarn oder die haben einfach sein ganzes Leben durchleuchtet und sie haben nichts gefunden, womit sie Daniel in die Pfanne hauen können. Und das Einzige, was ihnen noch bleibt, das lesen wir in Vers 6, da sprachen jene Männer, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden, nicht bei der Arbeit, nicht privat, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Und das, also eigentlich zählt dieses Argument nicht, wegen seinem Glauben. Das war den Leuten so egal da. Die haben jeder seinen eigenen Götzen gehabt, jeder Götze hat anders einen anderen Namen gehabt, jeder hat für sich da seinem Götzen was geopfert, der eine hat getanzt, der andere hat irgendein Tier geopfert, der nächste hat Geld gegeben, jeder hat etwas anderes gemacht. Daniel ist überhaupt nicht aufgefallen mit seinem Glauben an den Gott. Wenn die den beten gesehen haben, haben die alle gedacht, naja, mache ich auch, nur mit meinem Gott. Und eigentlich ist es ja überhaupt nicht wichtig gewesen. Aber die waren eben so verzweifelt, dass sie gesagt haben, gut, naja, dann müssen wir halt irgendwie an seinen Glauben ran. Und ich finde das total stark. Ich habe überlegt, wie bei mir das wäre. Wenn ich in Daniels Position wäre, wenn ich jetzt meine, okay, ich bin jetzt auf der Bibelschule, das zählt nicht, aber wenn ich jetzt im Arbeitsleben wäre und meine Kollegen mich in die Pfanne hauen wollen, dann habe ich mich gefragt, wie ist das bei mir? Müssen meine Kollegen auch bis zu meinem Glauben und an meinen Glauben ran oder werden sie schon vorher fündig? Finden sie schon vorher etwas in meinem Leben, was nicht stimmt? Vielleicht sogar schon direkt in meinem Beruf. Und bei der Predigtvorbereitung musste ich an diesem Punkt tatsächlich Buße tun. Also ich komme direkt nach dem Abitur, bin ich auf die Bibelschule gegangen. Ich habe noch nicht gearbeitet, aber ich habe vom Berufsleben bis jetzt immer gedacht, ja komm, ich mache irgendetwas und verdiene meine Brötchen damit. Und meine ganze Zeit, meine Energie, meine Kraft, die investiere ich in meine Familie, in meine Gemeinde. Das ist das Wichtige, das ist, was zählt. Da muss ich Gott treu bleiben. Das ist für mein Leben wichtig. Und ich habe durch Daniels Geschichte gelernt, der Beruf gehört auch dazu. Und der Beruf ist nicht nur da, um Brötchen zu verdienen. Im Beruf kann man auch Treue zu Gott leben. Und frag dich das selbst mal, wie ist das bei dir? Müssen deine Kollegen auch bis an deinen Glauben ran? Oder finden sie schon vorher etwas, womit sie dich in die Pfanne hauen könnten? Hinterfrag dich das mal selbst. Lebst du deinen Beruf genauso treu wie Daniel? Oder hast du bis jetzt genauso gedacht wie ich? Ich verdiene nur meine Brötchen damit. Ich muss mich gar nicht so viel investieren. Das Wichtige ist ja die Gemeinde. Daniel lehrt uns etwas anderes. Daniel ist treu, auch in seinem Beruf. Ich habe eine letzte Situation rausgesucht und wir lesen wieder einen Vers. Diesmal geht es ums Gebet. Daniel ist treu im Gebet. Damit meine ich jetzt einfach, Daniel ist treu in seiner Beziehung zu Gott. Er nimmt sich Zeit für Gott. Gebet ist Zeit nehmen für Gott, mit ihm sprechen. Und Daniel zeigt auch hier seine Treue. Wir lesen einen Vers aus dem 6. Kapitel wieder. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Wenn man jetzt nur den Vers liest, dann ist da fast gar keine Aussage und man denkt sich nichts dabei. Aber die Situation davor war so, die Kollegen von Daniel haben dann wirklich versucht, ihn mit seinem Glauben in die Pfanne zu hauen. Und zwar sind die zum König gelaufen und haben gesagt, hey König, pass auf, wie wäre es denn, wenn wir für 30 Tage lang ein Gesetz erlassen, wo alle Leute dich anbeten müssen, nur dich. Die müssen alle ihre Götzen beiseite lassen. Einen Monat lang wirst du hochgehalten und jeder kommt zu dir und sagt dir, wie toll du bist. Was denkt ihr, hat der König gesagt?
Ja klar,
super, das ist doch toll. Der König hat einfach zugestimmt, dieses Gesetz wurde erlassen und dieses Gesetz konnte man dann auch nicht mehr ändern. Und was die Kollegen von Daniel damit erreichen wollten, ist natürlich, dass sie Daniel dabei erwischen, wie er zu seinem Gott, zu unserem Gott betet, ihn auf frischer Tat ertappen, weil sie vielleicht schon wussten, hey, Daniel hat da seinen Gott und der ist so treu, bestimmt wird er auch jetzt noch das Gleiche machen. Und tatsächlich ist es so, ich lese den Vers nochmal, als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt, dass dieses Gesetz unterschrieben war, ging er in sein Haus, wo er in sein Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Und ich musste auch hier sagen, Wahnsinn, Daniel, richtig, ein richtiges Vorbild bist du mir da. Also, wenn in unserem Leben so ein Gesetz kommen würde und wir müssten jetzt 30 Tage lang nur dem Staat, unserem Bundeskanzler sagen, wie toll er ist und wir dürfen es nicht unserem Gott sagen, dann hätte ich für mich gedacht, gut, naja, ich setze mich in mein Zimmer und ich bete in meinem Kopf oder ich gehe durch den Tag und behalte das alles für mich. Ich zeige gar nicht den anderen Leuten, wie ich in meinem Kopf bete, aber ich mache es. Oder ich mache es halt 30 Tage nicht. Geht ja die Welt nicht von unter. Aber Daniel hat das nicht gemacht. Daniel ist Gott treu geblieben, auch in seiner Beziehung mit ihm. Und mir ist aufgefallen, Daniel betet dreimal am Tag, lesen wir. Er betet dreimal am Tag in seinem Zimmer auf den Knien. Also wahrscheinlich ist Daniel durch den ganzen Tag gelaufen und hat mal hier ein Stoßgebet gesetzt und mal da hat er an Gott gedacht und mit ihm geredet. Aber dreimal am Tag ist er von der Arbeit nach Hause gegangen, in sein Zimmer, hat sich hingekniet und hat mit Gott gesprochen. Er hat sich also eine feste Zeit gesetzt, dreimal am Tag, und einen festen Ort dafür gehabt, Gott zu begegnen. Und ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Daniel hat das nicht nur gemacht, als dieses Gesetz erlassen wurde. Daniel hat das jeden Tag gemacht, jeden Tag davor und wahrscheinlich schon seit der ganzen Zeit, die er in diesem Land war. Und Daniel hat also eine Regelmäßigkeit in seine Beziehung zu Gott reingesetzt, in die Begegnung mit Gott. Und ich habe mich dann auch wieder selber gefragt, wie mache ich das? Klar, jetzt bin ich auf der Bibelschule, das ist der heilige Berg, da sind die ganzen Christen und das ist alles super. Ist nicht immer so, aber viele denken, das ist so. Aber der Punkt ist, ich bin da unter Christen den ganzen Tag und da ist es nicht so schwer, Gott zu vernachlässigen. Also es geht auch, aber es ist schon schwerer, an Gott zu denken, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag an der Kasse stehen würde und arbeiten muss. Oder wenn ich jetzt den ganzen Tag mich mit Regierungsgeschäften von einem König beschäftige, der die ganze Zeit nur dabei ist, sein noch mehr Geld zu bekommen, noch größer zu werden, noch mehr Länder einzunehmen. Ich glaube, da würde ich schon eher Gefahr laufen, Gott immer mal wieder zu vergessen. Und Daniel hat sich das wahrscheinlich auch gedacht. Und Daniel hat sich eine feste Regel gesetzt. Er hat gesagt, hey, ich bete zu Gott dreimal am Tag in meinem Zimmer und ich mache das jeden Tag. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir das genauso machen sollen wie Daniel, aber ich finde das schon richtig gut, was er sich da bei gedacht hat. Daniel hat es zur Routine werden lassen, mit Gott zu sprechen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich habe wieder in mein Leben geguckt und habe überlegt, ist doch eigentlich ganz logisch, oder? Also, ich denke auch nicht den ganzen Tag ans Zähneputzen, aber ich weiß, morgens, mittags, abends, okay, mittags nicht immer, aber morgens, abends Zähneputzen. Und ich gehe jetzt nicht, ich stehe nicht auf und mein erster Gedanke ist Zähneputzen und dann bin ich den ganzen Tag auf der Arbeit und auf der Arbeit weiß ich, ich muss gleich Zähneputzen, sondern ich denke nicht mal dran. Aber wenn ich zu Hause bin, weiß ich, alles klar, jetzt ist abends, ich hole meine Zahnbürste raus, ich bin gerade aufgestanden, ich nehme die Zahnbürste in die Hand. Das ist einfach drin bei mir. Das ist zur Routine geworden. Und das ist eigentlich ein richtig starkes Tool, ein richtig gutes Werkzeug von uns Menschen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wenn wir etwas immer und immer wieder machen, dann ist es bei uns irgendwann mal so richtig im Blut drin. Und wir können das machen, ohne dran zu denken. Und ich habe mich für mich selbst gefragt, wie mache ich das dann mit meinem Glaubensleben? Wie mache ich das mit der Beziehung zu Gott? Ist doch eigentlich, wenn die Beziehung zu Gott mir das Wichtigste ist, für mich war das ganz logisch. Also klar, ich will ja dann auch irgendwie so oft wie möglich mit Gott sprechen, aber ich habe dann in mein Leben geguckt und habe gemerkt, dass ich habe da eigentlich gar keine so richtige Routine drin. Und ich fand das voll schade, aber Daniel zeigt auch hier, hey, ich lebe in einem Land, wo Gott keine Rolle spielt. Ich werde jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag lang mit Leuten beschäftigt sein, die nicht an Gott glauben, die nicht über ihn nachdenken, die seinen Namen nicht mal in den Mund nehmen. Und wenn ich mich mit denen auseinandersetzen muss, na klar vergesse ich Gott dabei. Das ist ja logisch. Aber mir ist Gott wichtig und ich will an ihn denken. Deswegen setze ich mir, deswegen überlege ich mir was, wie ich Beziehung mit Gott leben kann. Und das ist ja für jeden anders. Jeder macht das sehr individuell. Glaubensleben ist auch sehr individuell und das ist auch richtig gut so. Der eine denkt über den Tag dran, der andere hat feste, stille Zeiten. Und das ist auch richtig gut. Ich will jetzt hier keinem vor den Kopf knallen und sagen, hey, jeden Tag, dreimal am Tag mit Gott reden, auf deinen Knien, vor deinem Zimmer. Ich glaube, das wollte Daniel nicht zeigen. Daniel wollte zeigen, eine Regelmäßigkeit in der Begegnung mit Gott, die zur Routine wird, die kann helfen, mit Gott Beziehung zu leben. Und das erfährt man auch durch die ganze Geschichte, das zieht sich durch die ganze Geschichte von Daniel. Aus diesen Beziehungen, aus diesen Begegnungen mit Gott schöpft er seine Kraft, um mit diesen Menschen dort umzugehen. Und ich habe mir das dann auch überlegt. Ich werde jetzt, also klar, ich bin nicht in Daniels Situation. Daniel ist, er wohnt wahrscheinlich nah am Palast. Er muss den ganzen Tag mit dem König da zusammenarbeiten oder für den König. Dann kann er gerade mal schnell in sein Zimmer laufen. Das ist bestimmt kein Problem für ihn gewesen. Aber wenn ich wohne in Herford, wenn ich jetzt nach Brake fahre und da in der Bibelschule bin, ich kann ja nicht mal kurz in mein Zimmer fahren nach Hause und wieder zurückkommen, das wäre viel zu viel Zeit. Aber es muss ja nicht unbedingt das Zimmer zu Hause sein, wo wir Gott begegnen. Gott ist ja bei uns, wir können überall Gott begegnen. Und ich habe mir jetzt mal für mich das festgesetzt, ich werde Gott auf den Autofahrten begegnen. Wenn ich morgens mit dem Auto nach Brake fahre oder zurück, vorher bin ich Bahn gefahren, wenn ich Bahn fahre, dann spreche ich mit Gott. Und irgendwann mal war das bei mir drin. Am Anfang, klar, war es schwer. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen und ich habe nicht immer dran gedacht, aber irgendwann mal war das bei drin. So, ich habe mich in die Bahn gesetzt und das war dann, ah ja, okay, jetzt, ich rede mit Gott. Und ich ermutige euch, das auch mal für euch auszuprobieren. Wenn ihr denkt, hey, ich würde gerne irgendwie so ein bisschen, ich vergesse Gott zu häufig oder mir passt das gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich über den Tag an Gott denken soll und ich habe dann so ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht an ihn denke. Probier das für dich selbst mal aus. Überleg dir irgendeinen Ort oder irgendeine feste Zeit und mach das mal über einen Zeitraum. Es kann dein Sessel zu Hause sein, es kann das Auto sein, mit dem du zur Arbeit fährst, wo du dir dann einfach das Ziel setzt, ich begegne jetzt hier Gott und dann mache ich das für eine Zeit. Und irgendwann mal wird das vielleicht zur Routine und du musst gar nicht mehr dran denken. Und du hast so immer wieder Begegnungen mit Gott geschaffen, aus denen du deine Kraft schöpfst. Und schaffst so in deinem Umfeld, wo du arbeitest, wo du lebst, als Christ in der Unterzahl zu überleben, trotzdem Gott treu zu sein und Beziehung mit ihm zu leben, ihn nicht zu vernachlässigen. Ich fasse nochmal zusammen. Daniel, als Christ in der Welt, lernen wir aus seinem Leben, er ist treu im Leben. Er steckt sich nicht Lob und Anerkennung ein, die ihm nicht gehören. Daniel ist treu in seinem Beruf. Er hat einen sehr schwierigen Job, aber er macht ihn trotzdem treu. Er macht ihn gewissenhaft. Er steckt auch da Energie rein, nicht nur in die Gemeinde. Und Daniel ist treu im Gebet, also in der Beziehung zu Gott. Er sucht Gott immer wieder und schöpft daraus seine Kraft. Amen.